Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Ja, heute ist so ein Tag, an dem scheinbar mal wieder Wohl und Wehe der Nation auf dem Spiel stehen. Nein, wir reden hier nicht über den Streit um die Flüchtlingspolitik, der derzeit die Schlagzeilen bestimmt. Es geht um Fußball. Und falls Sie es noch nicht bemerkt haben, im zweiten Gruppenspiel unserer Nationalelf geht es um alles. Es könnte das vorletzte Spiel dieser WM werden.
Das interessiert Sie nicht, dann geht es Ihnen vielleicht wie dem Schriftsteller Jürgen Roth, der das ganze Fußballgelabere einfach nicht mehr hören kann. Wir haben mit ihm die journalistische Qualität der Fußballberichterstattung analysiert und gefragt, was daran eigentlich so wahnsinnig nervt.
Und damit herzlich willkommen zu Breitband an diesem irgendwie doch denkwürdigen Tag. Im Trikot begrüßen Sie Vera Linz
und Martin Böttcher. Auf andere Weise fragwürdig ist auch das, was da gerade aus dem PR-Etat der Bundesregierung finanziert wird. Die stecken nämlich ordentlich Geld in Kampagnen, die sie zusammen mit sogenannten Influencern durchführt, um das Volk und vor allem junge Leute für sich zu begeistern. Das klingt nach Grauzone, wir schauen uns das genauer an. Und am Ende der Sendung, da tauchen wir dann in die richtig dunklen Seiten der Digitalisierung ein. Forscher des MIT haben die erste psychopathische künstliche Intelligenz entwickelt.
Genau, diesem Schrecken wollen wir auch noch ins Auge schauen, wie gut, dass unsere Netzmusik sehr freundlich daherkommt. Wie immer kann sie kostenfrei aus dem Internet heruntergeladen werden. Und los geht's mit extrem bunten Klängen aus einem Schlafzimmer in Brooklyn. So nämlich beschreibt der New Yorker Produzent Bureaucratic seine Musik. Und dieses Stück, was ich jetzt eigentlich schon hören wollte, aber wir hören es nicht, aber vielleicht jetzt, das heißt Time.
About you, time to get in your groove. Only for a second, minute, hour, take time. Time to you to just move, time to mention your mood. Every damn time I get devoured. Why you care about what they think about you? Their thoughts ain't one to make you improve. Why you share about what you think about them? It's costing the energy you condemn. It's the year of happiness. The moments we share, let's capture this and document it to a manuscript. But we ain't never writing none down these days. I can hear the loss that's around each page. Flipping through the surface, I erase. Pitching to the person I create. And realize that's only myself and my thoughts. They molded a moment of help, of self-care, the beard of mind holding itself. I seen the mold that I focus on the way that my opus mean I'm made in the ocean. That's debating the potion. I invaded the roses in the way that the roses view time is closest to the vine that's open. I decided I'm broken and I need to be woven to the beat of the motion that's completing this poem.
But the reason I'm chosen is the beat of devotion. I could be with the notion that the meaning of locus is to reach on peace, reach the rope that I wrote. When I can see that I'm frozen like I'm eating a gnomon on time.
Time to think about you, time to get in your groove. Only for a second, minute, hour, take time. Time to you to just move, time to mention your mood. Every day my time to get devoured. Whoa, this time just passed, then I find I crashed. To meet my match and defeat my past, cause it creep up fast. To touch the dove in the moment, you run amok and don't show up. But you are strong, you can grow up, put in work, you could blow up. At least that's what they tell me, the way I'm working ain't healthy. It's the meaning of self-heat, I mean love, it's more than hate. I wish the positive forces would fornicate and form four different horses that all would race. The time I could devour was a more to say. Implied I should abide by the morning grace and take time.
Take time.
Time to think about you. Time to get in your groove. Only for a second, minute, hour, take time.
Take time.
Time to you to just move. Time to mention your mood. Every day my time to get devoured. Think about you, time to get in your groove. Only for a second, minute, hour, take time. Time to you to just move, time to mention your mood. Every day my time to get devoured.
Breitband Topic.
Es sind Millionen, die in diesen Tagen vor dem Fernseher sitzen und Fußball schauen und das auch dann, wenn die eigene Mannschaft gar nicht spielt. Egal wie das Spiel läuft und egal auch was da gelabert wird, die Glotze bleibt einfach an.
Dabei gäbe es schon genug Stoff für Aufregung und damit meinen wir nicht die Qualität des Spiels. Professioneller Journalismus scheint sich nämlich, wenn es um Fußball geht, komplett verabschiedet zu haben. Sowohl was die Inhalte betrifft, aber auch mit Blick auf die sprachliche Qualität.
Der Schriftsteller Jürgen Roth beschäftigt sich seit 20 Jahren mit der Sprache rund um den Fußball, hat dazu auch mehrere Bücher geschrieben. Das jüngste trägt den Titel Nie mehr Fußball und ist in großen Teilen eine Abrechnung mit dem Medienbetrieb.
Mit ihm haben wir darüber gesprochen, was bei der Berichterstattung über den Fußball im Argen liegt. Und als erstes haben wir ihn erstmal ganz pauschal gefragt, was ihn denn an der Berichterstattung von ARD und ZDF stört.
Ja, sie ist zunächst einmal sehr, sehr, sehr lang. Das ist sie aber seit vielen Jahren schon und deswegen krankt sie natürlich unter dem ewig Gleichen, nämlich darunter unendlich viele Stunden mit dem unendlich Gleichen und immer wieder wiederholten redundanten Kram zu füllen. Also seit der Niederlage gegen Mexiko werden wir mit nichts anderem behelligt als irgendwelchem Augurenquark, der da breitgetreten wird. Wer wird denn jetzt nun spielen und wie geht es denn der Mannschaft und hat es interne Konflikte gegeben? Gibt es sie noch? Sind sie ausgeräumt? Sind sie nicht ausgeräumt? Katrin Müller-Hohenstein lächelt uns dann an und Gerhard Delling tut es ihr gleich und man redet über Dinge, die nicht zu bereden sind. Das ist ein leeres Reden, das nur noch in sich selbst rotiert, geschuldet einem solchen Totalformat, das halt meint, man könne zwischen zwei Spielen nicht auch mal eine halbe Stunde irgendwas Vernünftiges senden.
Aber liegt das Problem nicht ein bisschen anders? Ist es nicht das Dilemma des Fußballs, dass da sowieso immer wieder Sachen sich wiederholen? Also es sind immer wieder neue Partien, aber mit den gleichen Gegnern, die da aufeinander prallen. Immer wieder alle 4 Jahre Fußball-Weltmeisterschaft, alle 4 Jahre Fußball-Europameisterschaft, die Bundesliga. Diese ganzen Teams treffen da aufeinander. Ist das nicht so, dass sich da alles wiederholt? Das macht ja auch den Reiz des Fußballs so ein bisschen aus. Und dementsprechend wiederholt sich dann eben auch das Kommentieren?
Selbstverständlich, mir fällt da natürlich die berühmte Formulierung von Theodor W. Adorno ein, dass die Kulturindustrie im Wesentlichen geprägt sei von der Wiederkehr des Immergleichen. Das zeigt sich hier natürlich in einer extrem breitgewalzten Form. Natürlich bezieht der Fußball auch seinen Reiz daraus, dass die Konstellationen relativ ähnlich sind und dass man trotzdem nicht weiß, wie das Spiel ausgehen wird, mit Sepp Herberger zu reden. Aber wir reden ja von den Präsentationsformen im Wesentlichen, und die könnte man durchaus anders gestalten. Ich weiß nicht, was es bringen soll, dass das ZDF zum Beispiel Holger Stanislawski dahinsetzt, der mal Bundesliga-Trainer, glaube ich, war und ein Meister der krummen, der katachretischen Formulierung ist und dort dann eine Postfestum-Analyse von irgendwelchen Spielen liefert, die nur so strotzen vor dummen Formulierungen. Die Leute merken nicht mal, dass sie möglicherweise unfreiwillig komisch sind. Ich habe nur 2 Formulierungen von Holger Stanislawski von gestern noch mitgebracht. Da sprach er einmal von kurzen Räumen oder ein Halbsatz war auch, wo ein ganz entscheidender Laufweg passiert. Also das sind entweder sind das gewollt nonsensartige Formulierungen oder sie zeugen von einer Bewusstlosigkeit der Akteure, dass die im strengen Sinne gar kein Verhältnis mehr zur Sprache, zur gesprochenen Sprache haben. Dass man sich verspricht in einer Live-Reportage, auch in einer Moderation oder in einem Expertengespräch, ist ja selbstverständlich und vollkommen lässlich. Aber wenn das so systemisch ist, wie wir das vorgesetzt bekommen, dann wird es einfach ärgerlich und grauslich, auch unter sprachästhetischen Gesichtspunkten. Man duzt sich also schon ostentativ diese dezidierte pseudo-jugendliche Berufsschnoddrigkeit. Wahrscheinlich sind die sogar stolz drauf, dass sie mit der deutschen Sprache derart auf Kriegsfuß stehen, dass sie kaum in der Lage sind, einen einfachen Aussagesatz oder einen einfachen Fragesatz zu bilden. Sie merken schon, ich rede mich ein wenig in Rage. Das liegt aber daran, dass ich diesen Kram halt intensiv verfolge jetzt seit einer Woche.
Und der ist ja auch, sagten Sie schon, relativ lang. Also man hat das Spiel, dann hat man Vorberichterstattung, Nachberichterstattung, dann hat man noch dann irgendeine Art WM-Club. Die heißen ja auch dann immer anders, alle 4 Jahre. Aber was ich mich frage, reagiert man da nicht auf so ein gewisses Suchtverhalten und auf eine gewisse Erwartungshaltung beim Zuschauer, wenn ich es auch bei mir selber sehe? Ich sitze dann davor und denke, was machen die denn da und klebt dann so lange dran, wohl wissend, dass vieles Unsinn ist, bis es dann irgendwann durchgestanden ist.
Ich plädiere dafür Abrüstung in jeglicher Hinsicht. Also auch was die Aufbereitung der Spiele anbelangt. Gut, darauf haben weder ARD noch ZDF natürlich Einfluss. Kriegen die was von der FIFA, was im Grunde genommen ein Skandal ist. Die können gar nichts anzeigen. Die sind auf die Perspektiven, auf die Umschnitte, die da geliefert werden, angewiesen. Also diesbezüglich kann man ihnen überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber sie müssten sich mal ein bisschen mehr überlegen, was Not tut in einer solchen Berichterstattung und wo die Grenze der Wiederholbarkeit des Immergleichen erreicht ist. Dafür plädiere ich ganz, ganz entschieden. Selbstbescheidung, das wäre an der Zeit. Und ich glaube, das würden die Zuschauer auch gutieren.
Sie haben es ja schon genannt, die Flapsigkeit bei den Moderatoren oder den Kommentatoren hat ein bisschen zugenommen. Sie kritisieren aber auch dieses große Wir, mit dem sich auch Sportjournalisten mit der deutschen Nationalmannschaft gerne gemein machen. Was genau gefällt Ihnen oder was genau missfällt Ihnen daran, an diesem Wir?
Das spielt eine Mannschaft. Man ist Fan meinetwegen der Mannschaft oder auch nicht, aber es wird ja sozusagen die Mannschaft wird mit einem repräsentativen Symbolismus aufgeladen und wir selber als Zuschauer werden sozusagen fast genötigt, an diesem imaginären Wir teilzuhaben, an dieser Kollektiv-Imagination. Und das stört mich über alle Maßen, denn das hat mit dem Spiel und dem Sport überhaupt nichts zu tun. Natürlich hat es das schon immer gegeben in der Geschichte des Sportes im 20. Jahrhundert, haben wir xxx Beispiele und jeder wird mir jetzt sagen, ja schau doch mal nach Brasilien, schau dir die Engländer an, hör dir die Kommentatoren in Lateinamerika an oder auch den isländischen, den berühmten, die reden auch alle von einem Wir, aber ich darf immer noch für mich in Anspruch nennen als ein bürgerlich, zivilgesellschaftlich denkender Mensch, dass ich damit de facto nichts zu tun habe. Ich freue mich an schönen Spielzügen, ich freue mich an schönen Spielen, an spannenden, an aufregenden Spielen, manchmal sogar an so Samuel Beckett-artig verkorksten Nichtspielen, in denen einfach gar nichts passiert. Aber mit meinem Leben hat das nichts zu tun und ich lasse mich da auch nicht hineinziehen.
Ist denn dieses Wir für Sie schon nationalistisch?
Es trägt die Tendenz zum Nationalismus in sich. Also der Wendepunkt war oder der Einschnitt war sicherlich die WM 2006. Und dieses ganze Gerede von Sommermärchen hin oder her, da hat man das erste Mal sozusagen eine seit den 70ern, 60er Jahren nicht mehr dagewesene breite Begeisterung und Mobilisierung im Dienste der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Und mittlerweile ist das umgekippt. Da sehen wir sozusagen die negativ-nationalistischen Konnotationen, die dieses Wir notgedrungen in sich trägt, angesichts zumal dieser unseligen Debatte über Özil und Gündogan und Erdogan.
Ich frage mich, ob es vielleicht auch interessant sein könnte, wenn man das Personal ein bisschen insofern auswechseln würde, als dass man auch vielleicht mehr Journalisten mit reinbringen würde aus anderen Bereichen. Denn es gibt ja tatsächlich auch gesellschaftliche Themen, die man über so eine WM verhandeln kann. Also angefangen bei der Korruption oder auch, was wir jetzt in Saudi-Arabien sehen, dass Frauen plötzlich Fußball sehen dürfen. Also es gibt ja ganz viele andere Entwicklungen, die parallel damit verlaufen. Wäre das vielleicht auch eine Alternative, dass man so ein bisschen die ganze Anmutung verändert?
Unbedingt, hat es ja alles schon gegeben. Der große Hans-Joachim Friedrich, Politikjournalist, hat das aktuelle Sportstudium gemacht, hat sogar erfunden, glaube ich. Müssen Sie mich zur Not korrigieren. Marcel Reif kam aus der Politik. Und da haben Sie vielleicht zwei Figuren, die zeigen, dass es heute genauso sein könnte. Und Oliver Welke ist natürlich auch jemand, der professionell, sozusagen sprachreflexiv arbeitet. Und das merkt man natürlich in jeder Phase seines Auftretens oder in jedem Moment seines Auftretens. Der alte Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, Sprachbewusstsein zeichnet sich da durch das Achtgeben auf die Wörter aus. Und er gibt wirklich darauf Acht, welche Wörter er benutzt und welche Worte er benutzt. Während die allermeisten, zumal Reporterkollegen, sich der Verachtung der Wörter befleißigen. Und um auf Ihre Frage zu kommen, natürlich, man sollte da mehr ressortübergreifend denken und vielleicht auch mal Leute da reinholen, die mehr Hintergründe liefern können, die nämlich zeigen, dass der Fußball natürlich politische Dimensionen in vielerlei Hinsicht hat und das aber auch belegen können und begründen können und verknüpfen können. Die Reporter, ja, die haben ja dann irgendwie ihre Informationen da liegen, aber das spielt ja dann letzten Endes überhaupt keine Rolle mehr. Und die kleinen Einspielerfilme, die man ab und an sieht, die haben mehr oder weniger alle die Funktion aus meiner Sicht.
Lass uns nochmal vom Fußball her diese Kommentierung ausdenken. Das Spiel an sich ist ja ein Spiegel der Belanglosigkeit und Fußball ist eine Geldmaschinerie geworden. Ist das Berichten über Fußball dann nicht einfach nur ein Spiegel des Sports selbst?
Ja, weil das sind keine Berichterstatter, die allermeisten sind keine Berichterstatter mehr, sondern Verkäufer. Das sind PR-Heinis und sonst gar nichts. Die müssen eine Sache natürlich interessant und glanzvoll und hochaufregend darstellen, für die unglaublich viel Gelder gezahlt worden sind. Und deswegen kann man von Sportjournalismus im strengen Sinne dann nicht mehr sprechen. Es gibt eine unausgesprochene Kumpanei, man könnte auch sagen korruptive Verbindung zwischen Verbänden, Vereinen und Berichterstatter mittlerweile, die sich dann natürlich in der formatierten Berichterstattung auch widerspiegelt. Das ist eine eng gewobene, eng verwobene Interessengemeinschaft. Und wenn wir uns an alte journalistische Werte wie Objektivität, Distanz, Nüchternheit erinnern, dann werden Sie davon nicht mehr viel oder höchstens nur noch homöopathische Dosen finden.
Ich frage mich, ob wir jetzt noch einen positiven Ausblick finden, wie man das drehen kann? Oder was haben Sie den Optimismus oder auch die Erwartung, dass sich das auch wieder ändern wird?
Naja, also es geht weiter, solange die Leute das gucken wollen und in den Stadion gehen, solange wird diese Maschinerie genauso weiterlaufen. Möglicherweise gibt es auch mal einen Kipppunkt aufgrund von massiver Übersättigung. Das kann sein, dass sich das nach und nach durchsetzt. Ich vermute aber, dass wir uns darauf einstellen dürfen, dass die ganze Geschichte so weiterläuft wie bisher. Ändern wird sich nicht viel, kann sich nicht viel ändern. Wie gesagt, die Preisspirale wird weiter nach oben getrieben. Schauen Sie sich an, was die DFL, die Deutsche Fußballliga, an Geldern bekommt für die Fernsehübertragungen. Entweder wird der Laden auseinanderfliegen oder implodiert oder es geht so weiter.
Sagt der Schriftsteller Jürgen Roth. Wir danken für dieses Gespräch.
Elektronische Musik von Rocket Max aus Kanada. Vergangene Woche ist seine neue Single erschienen, die wir gerade hören, One Point to Another, zu finden auf der Musikplattform Bandcamp. Ja, Martin, und ich muss dich das jetzt fragen an diesem Tag. Du bist heute dabei, oder? Du schaust.
Nein.
Was?
Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber nein, ich gucke mir das nicht an. Ich habe Klassentreffen.
Ja.
Und bin wahrscheinlich der Einzige.
Du bist wahrscheinlich der Einzige,
der hinkommt, ja.
Genau, das ist eine gute Entschuldigung, aber würdest du es tun, wenn du jetzt vielleicht nicht dieses wichtige Klassentreffen hättest?
Ja, wobei ich muss dazu sagen, ich habe mir inzwischen so eine ironische Art und Weise, Fußball zu gucken, angewöhnt. Also ich warte da eigentlich nur noch auf lustige Begebenheiten, die man da mit Twitter oder Facebook verbreiten kann und so. Das Spiel, ich finde es uninteressant. Wie ist bei dir?
Ich gucke, auch wenn ich mich zum Beispiel im letzten Spiel gelangweilt habe, aber es ist, ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen ein Suchtfaktor. Also man guckt immer noch mal, dass vielleicht doch irgendwie was Spannendes passieren könnte.
Wird ja auch.
Werden wir sehen. Wir haben jetzt erstmal was anderes Spannendes hier.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Azadeh Peshman. Hallo.
Hallo.
Dass auch die Bundesregierung nicht sicher vor Cyberangriffen ist, das ist keine Neuigkeit und ist spätestens seit Februar dieses Jahres klar, als bekannt wurde, dass das IT-Netz der Bundesregierung angegriffen wurde. Deshalb möchte die Bundesregierung jetzt aufrüsten. Was genau ist denn da geplant?
Ja, im Zuge dieser Diskussion ist von dem sogenannten Hackback die Rede. Und was das genau bedeutet, das hat mir Ulf Burmeier, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, erklärt.
Hackback ist ein relativ schillernder Begriff in der IT-Sicherheitsdiskussion, dessen genaue Definition nicht klar ist. Ich verstehe darunter jetzt einen Angriff auf ein IT-System aus Deutschland, der aber quasi zur Abwehr eines Angriffs von diesem angegriffenen System stammt. Ja, das heißt also, die Situation, die ich darunter verstehe, ist, dass ein Angriff von einem bestimmten Computersystem auszugehen scheint und dann dieses System seinerseits angegriffen wird, um den Angriff abzuwehren.
Bisher hatte die Bundeswehr Hackbacks nur in Planspielen, also abgetrennt vom Internet, getestet. Jetzt hat die Bundeswehr allerdings vermeldet, dass sie praktisch dazu in der Lage wäre, zum Gegenschlag im Netz auszuholen. Allerdings können dabei auch Systeme von unbeteiligten Dritten geschädigt werden, so Ulf Burmeier.
Das ist ausgesprochen problematisch, insbesondere wenn man sich überlegt, dass das ja durchaus Systeme in befreundeten Staaten sein können. Denken wir daran, dass vielleicht ein System in Kanada oder in Großbritannien genutzt wird für einen Cyberangriff auf deutsche IT-Systeme, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Kanadier oder die Briten ausgesprochen irritiert wären, wenn dann von Deutschland aus deren IT-Systeme angegriffen würden.
Mit anderen Worten, ist der Bundeswehr zu ermöglichen, einen Hackback durchzuführen, also nach einem Hackerangriff zurückzuschlagen, kann unter Umständen auch eine diplomatische Krise auslösen?
Genau, und das ist nicht das einzige Problem. In einem aktuellen wissenschaftlichen Gutachten des Bundestages wäre ein solcher Angriff verfassungswidrig. Man verweist da auf Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes und der lautet: Handlungen, die geeignet sind, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere der Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig.
Aufgerüstet wird nicht nur in der Cyberabwehr, sondern auch an den Grenzen Europas, aber unter anderen Gesichtspunkten. Worum geht es da?
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex rüstet in Sachen Überwachung auf, um illegale Migration und grenzüberschreitende Kriminalität, Drogen und Menschenhandel zu bekämpfen.
Welche Maßnahmen sind konkret geplant?
Es werden Einsatzlive-Daten aus Luft-, See- und landgestützten Fahrzeugen übertragen. Die Satellitenaufklärung wird auch immer genauer und liefert Bilder in Echtzeit. Und dazu kommt, dass man mittlerweile Schiffe orten und verfolgen kann. Das ist vor allem im Kontext der Seenotrettung relevant, zumal im Mittelmeer einige Nichtregierungsorganisationen wie Sea-Watch mit ihren Schiffen unterwegs sind und Geflüchtete, die mit ihren Booten zu kentern drohen, auf ihren Schiffen auch aufnehmen. Und die können die detaillierten Daten natürlich auch gut gebrauchen, um dann wiederum Geflüchtete vor dem Ertrinken im Meer zu retten.
Abgesehen von der Überwachung im Mittelmeer, welche Staaten sind davon betroffen?
Die luftgestützte Überwachung betrifft in erster Linie Küstenregionen der Staaten, die auf der Fluchtroute vieler Menschen stehen, zumindest, also Frontex zufolge, das sind Algerien, Libyen und Tunesien.
Zu einem ganz anderen Thema noch. Den Bundesgerichtshof hat in dieser Woche die Frage beschäftigt, was passiert mit den Facebook-Daten nach unserem Tod? Anlass ist der ungeklärte Tod eines Mädchens.
Ja, die Mutter versucht nun, den Konzern dazu zu bringen, dass sie auf das Konto ihrer Tochter zugreifen kann. Die Tochter ist vor 6 Jahren unter ungeklärten Umständen gestorben und mit dem Zugang zu dem Konto erhofft sie sich herauszufinden, ob es sich bei der Todesursache um Selbsttötung handelt.
Und weshalb kommen Angehörige in solchen Fällen nicht an diese Daten heran?
Das liegt daran, dass Facebook das Konto in den Gedenkzustand versetzt hat. Als Nutzer kann man einstellen, dass der Account nach dem Tod gelöscht werden soll. Wenn man das nicht tut, dann wird das öffentlich sichtbare Profil in den Gedenkzustand versetzt. Also es wird eine Art virtuelles Kondolenzbuch. Und anmelden kann man sich bei dem Konto dann nicht mehr. Facebook verweigert in diesem konkreten Fall den Zugang zum Konto aus Datenschutzgründen. Und dagegen hat die Mutter geklagt. Das Landgericht Berlin hat ihr Recht gegeben. Deshalb ist der Fall jetzt eine Instanz höher beim Bundesgerichtshof.
Ja, und offiziell wird das Urteil am 12. Juli verkündet. Aber in der mündlichen Verhandlung am Donnerstag hat sich schon abgezeichnet, dass der BGH der Mutter und nicht Facebook Recht geben wird. Und dann können die rechtmäßigen Erben wie hier die Eltern auf die Profile wieder zugreifen. So ein bisschen wie im Offline-Leben.
Das waren sie, die Medien und Meinungen von Azadi Peshman. Vielen Dank dafür. Und wir machen weiter mit Musik von Alpaca Fur Rug. Baggy Hood heißt dieser Song.
Rainbow LEDs in the glory of the keeps coming so fast. There's something good about it.
Breitbandbesprechung.
Influenza und Influencer, das dürfte sich mittlerweile rumgesprochen haben, das sind zwei grundverschiedene Sachen. Was die Grippe und die Beeinflusser aber gemeinsam haben, beide sind auf dem Vormarsch.
Die Beeinflusser, die Influencer haben als Instagrammer, YouTuber oder Facebook-Promis zum Teil so viele Follower, dass sie mit ihren Botschaften ein Millionenpublikum erreichen.
Und das macht sie natürlich interessant, zum Beispiel für die Werbung. Preisen Influencer in ihren Posts neueste Softdrinks oder Make-up-Produkte an, dann betreiben sie Influencer-Marketing. An dieser Werbeform gab und gibt es immer wieder Kritik. Oft ist sie nämlich nicht gut genug gekennzeichnet.
Und speziell bei Jugendlichen wird befürchtet, dass sie besonders beeinflusst werden, wenn ihre Idole aus dem Netz für spezielle Marken und Produkte werben.
Doch große Konzerne sind nicht die einzigen, die das Potenzial des Influencer-Marketings für sich erkannt haben. Auch die Bundesregierung setzt sie verstärkt ein. Wir lassen uns das gleich genauer erzählen. Vorher ein Überblick von Jenny Gensmer.
Heute seht ihr die 12-Wochen-Transformation von Steffi, Max.
Flavio Simonetti, über 244.000 YouTube-Follower, nennt sich Deutschlands erster Fitness-YouTuber.
Ihr habt ja höchstwahrscheinlich eingeschaltet, weil ihr entweder gerne meine Videos guckt, was mich mega freuen würde, oder...
Barbara Sophie, gut 1 Million YouTube-Follower, früher Barbie Love Lipsticks, gibt Beauty-Tipps. Und Felix von der Laden, über 3 Millionen YouTube-Follower, dokumentiert sein Leben in Köln und... Sie alle sind mit ihrer hohen Präsenz in den sozialen Netzwerken auch für die Bundesregierung interessant geworden.
Ich wurde eingeladen vom Bundespolizeipräsidenten, heute einen kompletten Tag in Berlin mit der Bundespolizei zu verbringen.
Felix schlendert mit der Polizei durch den Hauptbahnhof, plaudert mit ausgewählten Beamtinnen und Beamten und darf im Polizeihubschrauber mitfliegen. Links oben im Bild steht das Wörtchen Werbung. Unter dem Film ein Link, kommt zur bundespolizei.de. 41.650 Euro hat die Behörde für die Produktion des Videos bezahlt. Das schreibt das Online-Magazin Motherboard und beruft sich auf eine noch nicht veröffentlichte Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des linken Abgeordneten Jan Korte. Aber nicht nur das Innenministerium leistet sich YouTuber für Influencer-Marketing. Aydan Özuwurs, letztes Jahr noch Staatsministerin, hat unter anderem Fitnesstrainer Flavio ins Kanzleramt eingeladen.
Fördere ich übrigens auch ganz viele Ehrenamtliche, die ja dann direkt hingehen und einfach sagen, hey, ich will hier was tun. Ne?
Ja, schön.
Das Ernährungsministerium hat für seinen Schulwettbewerb mit dem Wortspiel-Hashtag Check das mal YouTuberin Barbie Love Lipsticks angestellt.
Heute zeige ich euch einen ganz kurzen und sehr leckeren Pausensnack.
Und das meiste Geld, nämlich 84.609 Euro in den Jahren 2014 bis 2017, hat das Entwicklungsministerium ausgegeben. Eine Kampagne für faire Mode auf Instagram brachte mit rund 60 Posts zwar nur wenig Social-Media-Erfolg, doch das Potenzial ist erkannt. Mit Influencern lassen sich junge Menschen besser erreichen als mit kaum einer anderen Werbeform. Doch genau das ist nicht unumstritten. Viel wird diskutiert darüber, wie erkennbar oder manipulativ Werbung in sozialen Medien sein darf. Wenn staatliche Akteure sich derselben Methoden bedienen, hat diese Auseinandersetzung eine neue Stufe erreicht.
Jenny Gensmer über den verstärkten Einsatz von Influencern durch die Bundesregierung. Wir vertiefen das Thema gleich noch, denn natürlich kann man fragen, wie sinnvoll das ist und ob da nicht die Grenze zu Schleichwerbung überschritten ist.
Erst einmal aber Musik. Folgender Titel kommt von Philip Brown alias Fourmi, was sich mit Ameise wohl übersetzen lässt. Und Ameise beschert uns einen Mord im Weltall. Assassino in Orbita heißt dieses Stück.
Thank you.
Mord im Weltall von Fourmi. Und damit zurück zu den Influencern im Dienst der Bundesregierung. Diesen Punkt haben die Journalisten Sebastian Meineck und Anna Biselli genauer untersucht. Und zwar für Motherboard von Wise recherchierten sie, wie viel Geld der Staat in Kampagnen mit Influencern steckt und wie offen das gekennzeichnet wird.
Wir haben mit Anna Biselli über diese Recherchen gesprochen. Unsere erste Frage: Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr fast 5 Millionen Euro für Kampagnen auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und weiteren sozialen Netzwerken ausgegeben. Aber ist das nun viel oder wenig?
Uns hat es erstmal überrascht. Aber wenn man sich das genauer anguckt, ist es gar nicht mehr so viel. Also wir haben jetzt die Zahl von, im letzten Jahr waren das insgesamt 5 Millionen, die für Werbung auf sozialen Netzwerken ausgegeben werden. Das sind ganz viele. Also da gehört YouTube dazu, da gehört auch Instagram, Facebook dazu, aber auch so Netzwerke wie LinkedIn. Und was wirklich faszinierend an der ganzen Sache ist, ist der Anstieg. Das heißt, wir hatten letztes Jahr eben diese 5 Millionen und dann hatte man das Jahr davor 3,8 Millionen, aber in den Jahren davor, ganz am Anfang, waren das nur so 100.000. Das heißt, das eigentlich Überraschende ist, dass da plötzlich in den letzten 3 Jahren so viel Geld reingeflossen ist.
Welche Ministerien sind denn da besonders beteiligt und haben ein besonderes Interesse an solchen Kampagnen und der Zusammenarbeit mit Influencern?
Also an den Werbemitteln beteiligt, das heißt an den Anzeigen, die geschaltet werden auf Netzwerken, ist es ganz, ganz klar das Verteidigungsministerium mit ihrer Bundeswehr-Werbekampagne. Das heißt, dafür sind 3,8 Millionen von 5 Millionen letztes Jahr ausgegeben worden. Das heißt, es ist über die Hälfte. Andere Ministerien bewegen sich halt in einem niedrigeren Bereich. Zum Beispiel das Auswärtige Amt hat 100.000 Euro ausgegeben oder das Justizministerium 30.000. Das heißt, das sind jetzt keine riesigen Beträge. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, dass teilweise Zeitungsanzeigen geschaltet werden, die pro Stück schon so 20.000 Euro kosten. Was die Zusammenarbeit mit Influencern angeht, das heißt, dass andere Leute Inhalte für sie produzieren und auf ihren eigenen Kanälen ausspielen, ist es ein bisschen ungewöhnlich. Da würde man, glaube ich, nicht ganz das erwarten, was dabei rausgekommen ist. Nämlich das Ministerium, das am meisten mit Influencern zusammengearbeitet hat, ist das Entwicklungsministerium tatsächlich. Das ist ja nicht unbedingt das, woran man denkt, wenn man an große PR-Aktionen denkt. Und die haben einfach eine sehr, sehr große Kampagne gemacht für faire Mode schon vor 2 Jahren und haben da eben sehr, sehr viele Influencer, 15 Stück, glaube ich, insgesamt, dafür eingesetzt.
In dem Zusammenhang ergibt es ja einen Sinn. Nach Ansicht der Bundesregierung handelt es sich nicht um Werbung im allgemeinsprachlichen Sinne des Wortes. Stattdessen nutze man die sozialen Medien, um den verfassungsgemäßen Informationsauftrag zu erfüllen. Wie bewerten Sie das?
Ich glaube, da muss man gucken, um was es geht und was da beworben wird. Es gibt ganz klar Kampagnen, die sind auf Information ausgelegt. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Runter vom Gas-Kampagne. Das heißt, um eben Leute dazu zu bewegen, vorsichtiger Auto zu fahren und nicht so schnell zu fahren. Und zum Beispiel Kampagnen zur gesundheitlichen Aufklärung, zum Beispiel Anti-HIV-Kampagnen, um eben Leuten zu sagen, wie sie sich beim Geschlechtsverkehr schützen. Dann gibt es aber so Grauzonen, würde ich sagen. Da geht es um Veranstaltungswerbung. Das heißt, man bewirbt staatliche Veranstaltungen zum Tag der Deutschen Einheit. Und aber eine Kategorie, wo ich ganz sicher sagen würde, dass es sich um Werbung handelt, ist Nachwuchswerbung. Und das benennen sie sogar als Nachwuchswerbung, da steckt das Wort ja eigentlich schon drin. Das heißt, wenn die Bundeswehr oder die Bundespolizei eine riesige Kampagne fährt und da ganz, ganz, ganz viele Anzeigen schaltet und Influencer einbindet, um Nachwuchs zu gewinnen, weiß ich nicht, ob man das noch als Informationsauftrag bezeichnen sollte.
Besonders beliebt, gerade auch in diesem Zusammenhang, sind ja Kampagnen mit Influencern und Internet-Idolen von vor allem jungen Menschen. Macht ja auch Sinn in diesem Zusammenhang, die ihre Reichweite auch für Werbezwecke nutzen. Welche Wirkung hat das eigentlich? Ist das erfolgreich? Kann man damit Leute erreichen?
Die Erfolge von diesen Kampagnen sind sehr unterschiedlich. Das Beispiel mit der Kampagne für faire Mode war überhaupt nicht erfolgreich. Da hat man auf Instagram 60 Posts mit dem zugehörigen Hashtag gefunden. Das ist überhaupt nicht gelaufen. Auf der anderen Seite steht eine Kampagne mit einem bekannten YouTuber, Felix von der Laden, der eigentlich als Let's Player bekannt ist, wo dann das Video insgesamt 420.000 Aufrufe hatte. In dem Video ist er mit der Bundespolizei einen Tag lang rumgefahren und hat sich erklären lassen, was sie so machen, ist mit dem Hubschrauber geflogen. Und das hat eben eine sehr große Reichweite gehabt, weil Felix von der Laden hat allein 3,2 Millionen Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Und das ist natürlich weitaus mehr als ein Bundespolizei-Account, der jetzt nicht gerade so dieses Image von Jugendlichkeit versprüht.
Das heißt, da nutzt man aber dann vielleicht auch aus, dass Jugendliche so leicht zu beeinflussen sind und setzt dann da voll drauf?
Das ist interessant, wenn man nämlich mal in die Kommentare zu diesen Videos guckt, vor allem zu diesem Bundespolizei-Werbevideo. Da wird eben gesagt, oh cool, dass du das machst, danke, dass du mich inspirierst. Oder auch, oh, das wirkt ja fast wie eine Doku, das ist ja total interessant. Und obwohl in diesem speziellen Video jetzt sogar eine Einblendung ist, dass es Werbung ist, also permanent in dem Video zu sehen, wird ganz, ganz wenig darüber reflektiert, dass das eben ein staatlicher Auftrag ist und dass dafür Geld geflossen ist. Also für dieses Video sind insgesamt 71.000 Euro geflossen. Die sind nicht alle an Felix von der Laden gegangen, da waren auch die Produktionskosten mit drin, aber trotzdem ist das ja ein ganz ganz klar werblicher Auftrag.
Sie haben es jetzt schon das Stichwort gegeben, dass in diesem Beispiel eben deutlich und kenntlich gemacht worden ist, dass es sich um Werbung handelt. Aber wie ist es denn insgesamt? Wird diese Zusammenarbeit zwischen Influencern und den Behörden gekennzeichnet? Wird da Transparenz gemacht, dass es gekaufte Influencer sind?
Das ist sehr unterschiedlich und nach unseren Recherchen ist es auch von den Influencern selbst abhängig, wie gut das gekennzeichnet wird. Also man hat diese Videos, wo oben in der Ecke steht Werbung oder gesponsert von. Man hat aber auch Videos, da findet man das gar nicht. Da steht dann vielleicht in der Beschreibung des Videos drin, in Zusammenarbeit mit einem Ministerium. Manchmal steht da aber auch nur, ich wurde von dem Ministerium eingeladen. Und da weiß man natürlich überhaupt nicht, ist das jetzt sozusagen etwas, worüber dieser YouTuber sich freut, wofür er kein Geld bekommt, was aus seinem Interesse heraus passiert, oder ist es etwas, womit er beauftragt wurde? Und eine ähnliche Ausrichtung sieht man auch bei Instagram-Bildern. Da hat man manchmal diese typischen Hashtags, die auch für Werbung für kommerzielle Produkte eingesetzt werden, wie zum Beispiel Hashtag Werbung oder Hashtag Anzeige. Manchmal aber auch tatsächlich eine geschickte Verschleierung dessen.
Sie haben das ja gerade gesagt, 71.000 Euro sind für dieses Video geflossen, wo der YouTuber die Bundespolizei begleitet hat. Ist das eine offene Summe oder musste die irgendwie versteckt recherchiert werden? Wo wird die genannt?
Das ist eine Summe, die in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage von Jan Korte genannt wurde. Und normalerweise, ich weiß es aus vorherigen Recherchen, legt die Bundesregierung nicht offen, wie viele Honorare sie bekommen haben. Das heißt, die Influencer, die in ihrem Auftrag arbeiten. In diesem Fall ist es aber so, dass natürlich die Gesamtkosten angegeben werden. Das heißt, wir wissen jetzt nicht, wie viel von diesen 71.000 Euro in Honorare geflossen sind und wie viel davon in den Hubschrauberflug mit der Bundespolizei geflossen sind. Normalerweise würde man bei solchen Sachen eben sagen, ja, um eben die Geschäfte der Personen nicht zu gefährden oder ihnen da später keinen Nachteil zu geben, nennt man eben nicht ihre persönlichen Honorare.
Nun ist ja Staatsfernsehen oder ein staatliches Videoprogramm nicht erlaubt, das darf man nicht machen, aber der Staat hat schon das Recht, über sich und seine Tätigkeit zu informieren. Das scheint ja auch so ein bisschen eine Grauzone zu sein. Wie beurteilen Sie es, wenn sich staatliche Organe eben nun über Influencer Platz zum Beispiel bei YouTube verschaffen und dadurch viele Leute erreichen?
Da gibt es halt mehrere offene Fragen. Zum einen die Frage, ist eben sowas wie ein YouTube-Kanal schon Rundfunk? Das heißt, ist sowas was Rundfunk-ähnliches, wo man ähnliche Regelungen ansetzen müsste, wie zum Beispiel im Fernsehen? Wenn die Bundesregierung im Fernsehen Werbung schaltet, steht da ja auch explizit gekennzeichnet dran, dass das jetzt Werbung von der Bundesregierung ist. Aber da es eben so eine Definition nicht so richtig gibt, gibt es auch von den Landesmedienanstalten keine eindeutige Antwort darauf, ob das jetzt erlaubt ist und wie das erlaubt ist. Wir wissen, indem wir bei den Landesmedienanstalten nachgefragt haben, dass gerade genau an so einer Regelung gearbeitet wird. Das heißt, diese Problematik, die ja erst in den letzten 2 Jahren verstärkt aufgetaucht ist und deshalb noch sehr neu ist, wird gerade erörtert und dann wird diskutiert, wie man sowas in Zukunft regeln kann. Die Statements, die wir jetzt von den Direktoren der Landesmedienanstalten bekommen haben, sagen, wir wissen nicht, ob das rechtlich in Ordnung ist, aber wir wissen eben auch nicht, wie man das gerade anders regulieren sollte.
Wie bewerten Sie das moralisch? Also würden Sie sagen, wenn es alles ordentlich gekennzeichnet ist, ist es okay, kann man machen? Oder haben Sie darüber hinaus Bedenken über diese Art der Zusammenarbeit?
Ich habe Bedenken über Nachwuchswerbung. Das heißt, da, wo gerade diese junge Zielgruppe ausgenutzt wird, die noch nicht so richtig einordnen kann, ist das jetzt Werbung oder nicht? Oder auch, wo ganz explizit minderjährige Zielgruppen angesprochen werden. Wenn es um andere Sachen geht, die wirklich eine Informationskampagne sind, die gekennzeichnet ist, würde ich sagen, kann man das eigentlich schon machen aus einem moralischen Empfinden raus. Es gab beispielsweise eine Kampagne, wo die Bundesregierung mit einer jungen YouTuberin darüber aufgeklärt hat, wie Schwangerschaftskonfliktberatung funktioniert. Aber da muss man eben abgrenzen, ist es Information oder ist es wirklich ganz gezielte Werbung.
Anna Biselli über den Einsatz von Influencern im Dienste der Bundesregierung. Nachzuhören auch auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Das slowakische Label Z-Tapes veröffentlicht auf Kassette und parallel dazu als Download. Hier ein Song vom Z-Tape-Sampler Spring 2018, Epic Reflexes mit Off-Kiltert, Off-Key.
City, where a pocket said, were never empty, as the water boiled over into the clouds. He never heard nothing, never heard nothing, like the sound.
Epic Reflexes mit Off-Kiltert, Off-Key. Bevor wir mit dem nächsten Thema hier bei Breitband loslegen, ein kleiner Test für dich, Vera. Weißt du, was der Rorschach-Test ist?
Natürlich, Martin. Das ist dieser Tintenklecks-Test, bei dem Menschen Faltbilder mit zerlaufener Farbe gezeigt bekommen. Und dann müssen sie sagen, was sie in diesen relativ abstrakten Bildern sehen. Und anhand dieser Antworten können dann Psychologen herausfinden, ob du irgendwie psychologische Störungen oder Krankheiten hast.
Genau. Ich dachte, wir bereiten das mal fürs Radio auf. Ich habe jetzt für dich kein Bild, sondern, wenn man so will, ein Rorschach-Geräusch. Und du müsstest mir dann sagen, was dir dazu einfällt.
Okay, muss man ja ganz spontan sagen. Ich würde sagen, Kinder, die im Wasser planschen.
Tja, als Hobbypsychologe denke ich, sehr interessant, was du da sagst, ob da eventuell so ein Kinderwunsch noch in dir drin ist oder du zu viel mit Kindern zu tun hast. Aber es gibt ja beim Rorschach-Test kein richtig oder falsch. Und diese Methode ist ja auch sehr umstritten, weil da zum Beispiel bei diesen Bildern viel zu oft zum Beispiel Depressionen diagnostiziert werden, obwohl diese Bilder ja gar nicht so aussagekräftig sind.
Na, wenigstens das hast du jetzt nicht bei mir prognostiziert. Okay, wir wissen jetzt aber, was mit dem Rorschach-Test gemeint ist, haben es gleich mal getestet und kommen jetzt zum Thema. In den USA haben nämlich Forscher vom MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, einer künstlichen Intelligenz Rorschach-Bilder vorgelegt.
Und vorher hatten diese Forscher der künstlichen Intelligenz jede Menge Daten zugeführt, und zwar Daten aus Reddit, dieser riesigen Forensammlung im Netz, die berühmt-berüchtigt ist für die Themen, die die User da verhandeln.
Also um es kurz zu machen, diese künstliche Intelligenz sah, meine Anführung, bei vielen dieser eigentlicher bedeutungslosen Rorschach-Testbilder nur Mord und Totschlag. Klingt gruselig und Love Überland erzählt die Geschichte.
Die Erfinderin der digitalen Assistentin Cortana hat ihrer künstlichen Intelligenz beigebracht, Witze zu erzählen. Das heißt, sie hat ihr die Witze beigebracht. Denn Humor versteht eine KI natürlich nicht. Diese Diskrepanz zwischen evaluierbarer Realität und einer Metaebene, die häufig keinen Sinn ergibt.
Mama, warum droht der Mann da vorne der Dame mit dem Stock? Er droht nicht, er dirigiert. Und warum schreit sie dann so?
So etwas kann die Maschine nur auswendig lernen, denn dieser Witz ergibt ja logisch keinen Sinn. Und der Computer ist, wie künstlich intelligent auch immer, eigentlich doof. kann nicht mal bis zwei zählen, aber kann sich die Regelmäßigkeiten aus seinem Lernstoff rauspicken, mit dem er gefüttert wird. Statistische Werte, die er gespeichert hat, nachdem man ihn mit Tonnen von Trainingsdaten abgefüllt hat, zum Beispiel Bilder auf Google, die von Menschen mit Tags wie Katze oder Hund oder Hochzeitstorte versehen wurden. Nach den Verknüpfungen der Logik, wenn nicht dann und so weiter, kann die KI daraus dann Bewertungen und sogar Handlungsanweisungen ableiten. Klar, klingt so simpel wie ein Stapel Legosteine. Nun lag die Frage nahe, was würde die KI lernen, wenn sie in einer eng umrissenen Filterblase lernt?
Believe me, 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 okay, believe me.
Im Media Lab des MIT setzte man ein neuronales Netz bereits zu Anfang seines Trainings einer der dunkelsten Ecken von Reddit aus, also einer dieser irgendwie kranken Seiten, auf denen jede Menge Leichen, schwere Unfälle und Zerstümmelungen zu sehen sind, Tod und Zerstörung. Und das Ergebnis war, nein, nicht ein depressiver Roboter wie Marvin aus Per Anhalter durch die Galaxis.
Ihr solltet vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass ich sehr niedergeschlagen bin.
Nein, das Ergebnis des Experiments legte nahe, dass etwas fundamental Böses in der Architektur der künstlichen Intelligenz anwesend war, weshalb die MIT-Leute sie dann auch Norman nannten, nach dem gestörten Mörder aus Hitchcocks Psycho. Bei Norman zu Hause auf seiner Webseite des MIT kann man sich das angucken, wie seine Denkweise sozusagen im Rorschach-Test gegenüber einer der normalen KIs aus der Nachbarschaft, die mit den sonst üblichen Datensätzen gefüllt wurde, reagiert. Natürlich ist der Rorschach-Test, bei dem der Proband in rein zufälligen Tintenklecksbildern reale Dinge erkennen soll, als psychodiagnostisches Mittel bei Menschen mit ihren emotionalen Verstrickungen ein reines Teufelswerk der Psychiatrie. Aber es springt doch ins Auge, wenn die Standard-KI einen kleinen Vogel erkannte, während Norman ein fliegendes Flugzeug sah aus dem Rauchquoll. Statt der Nahaufnahme einer Hochzeitstorte auf dem Tisch erkannte die psychotische KI einen Menschen, der von einem rasenden Auto getötet wird, und statt des schwarz-weißen Baseballhandschuhs einen Mann, der bei hellem Tageslicht mit einem Maschinengewehr umgebracht wird. Menschen, die in Knetmaschinen fliegen oder Stromschläge erhalten, ja, ist schon ein rechtes Monster, diese Norman-Intelligenz. Und Norman ist nicht allein. Eine Google News KI wurde beim Training sexistisch und ein Microsoft Chatbot schloss vor 2 Jahren schnell Twitter-Freundschaft mit einem Haufen Rassisten, die ihm bald beigebracht hatten, wie man weiße Neonazis verteidigt, den Genozid einfordert und Hitler toll findet. Norman nun, das war der Sinn des Experiments, soll schon mal die fahrlässige Vermutung widerlegen, dass die Qualität einer künstlichen Intelligenz ausschließlich in ihren Algorithmen liegt, wo alle gerade wie verteufelt dran rumschreien an. Das inhaltliche Wesen bestimmen nicht die Algorithmen, sondern die Daten, die der künstlichen Intelligenz letztlich vom Menschen eingebläut werden. Und deshalb müssten Hochschulen demnächst eigentlich den Studiengang des KI-Psychologen anbieten, der regelmäßig, wie wenn der Betriebsarzt kommt, die jeweiligen KIs auf ihre soziale Kompatibilität testet.
Wenn künstliche Intelligenz nur noch Mord und Totschlag sieht, Lars Überland war das. Und es lässt ein bisschen besser verstehen, warum zum Beispiel Menschen wie der PayPal-Gründer Elon Musk vor den Gefahren der künstlichen Intelligenz warnen.
Ja, Musk befürchtet ja, dass KI irgendwann mal die Macht übernehmen könnte und die Menschen bekämpft, weil er ihn als Wurzel allen Übels auf der Erde erkennt. Ja, eine unbewiesene Fiktion, aber
könnte man trotzdem nur, ja, wir haben es ja schon oft hier behandelt.
Genau.
Und da kann man auch gut drüber nachdenken. Breitband, das Magazin für digitale Kultur und Medien, ist damit schon wieder am Ende. Alle Interviews und Beiträge, die Links zur Musik finden sich unter deutschlandfunkkultur.de.
Ja, und hier im Programm geht es gleich weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Die Kollegen hören zu, wie sich Bertolt Brecht in der Autowerkstatt macht und davor natürlich die Nachrichten.
Hm. Und wir machen auch, und zwar uns aus dem Stau. Ich bin Martin Böttcher.
Und ich bin Merlins. Tschüss.